Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im Wintermonat Dezember. Wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Daniel hat selbst gebackene Kekse mitgebracht.
Ja, alle von mir.
Hast du alle ganz alleine gebacken?
Ja, ehrlicherweise habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Das war die Familie. Also meine Kekse sind leider irgendwie so mit, also ich habe so Printen gemacht.
Ja,
so, oh, so Schmandprinten. Und das Problem ist an dem Schmand, dass die aufgehen, wenn du den Schmand im Teig hast. Und dementsprechend musst du die in Form halten. Dementsprechend sind es keine Printen geworden, sondern eher Flatschen.
Haufen.
Die schmecken natürlich gut.
Ja.
Aber sehen halt eher so aus wie Schmandhaufen. Dementsprechend habe ich die nicht mitgebracht.
Okay, aber ansonsten, was sind das hier? Kokosmakronen?
Ja, das sind Kokos.
Dann hier so ganz klassische Ausstecherle.
Ja, richtig, richtig.
Unterschiedlichen
klassischer
Formen.
Klassischer Butterteig. Und manche sind auch ein bisschen mit weißer Kuvertüre verziert. Guck mal, erstmal rascheln hier.
So hören sich Kekse an.
Es ist Dezember, es ist schön, wir sind in Vorweihnachtsstimmung. Wir reden heute über ein interessantes Thema mit einem interessanten Gast.
Ganz genau. Und zwar werden wir uns unterhalten über Musikethnologie und die Womex und über Musik in Lissabon. Und wir freuen uns sehr, eine Expertin hier zu haben. Und zwar haben wir Professor Dr. Barbara Alge eingeladen. Hallo Barbara.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann heute. Vor dem Nikolaus, der kommt ja morgen, ne?
Ganz genau. Wobei wir...
Stimmt.
Jetzt können die Leute erkennen, wann wir es aufzeichnen, wer erst am 15. Dezember dann das Ganze veröffentlichen.
Ja, richtig, 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 richtig.
Barbara, für die, die dich nicht kennen, möchte ich dich ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Wir haben vorhin überlegt, seit wann wir uns kennen und woher genau. Ich erinnere mich an GFM-Tagungen, ich weiß aber nicht mehr wann, 2015?
Ich glaube Mainz war es.
16?
Ja.
Wann war die in Mainz?
Weiß ich jetzt noch nicht mal aus dem Kopf. 15, glaube ich.
Da war es auf jeden Fall
14
warm.
Oder 15 so.
Ich hätte auch 15, irgendwie um 2015 rum irgendwie getippt. Über die Fachgruppe Musikethnologie. Ich glaube, darüber bin ich dir zum ersten Mal begegnet. Und dann sind wir irgendwann später mal zufällig gemeinsam Flixbus gefahren.
Genau. Daran erinnere ich mich noch besser.
Weil wir beide irgendwie von Berlin zur Ostsee mussten.
Ja, umgekehrt, von der Ostsee nach Berlin. Ah. Genau. Ich glaube, ich habe noch in Rostock gelebt und musste nach Berlin. Und bei dir war es irgendwie umgekehrt. Du warst in Berlin und ich glaube, du warst in Warnemünde.
Ja, ich glaube, ich war am Strand.
Am Strand, genau. Jedenfalls, warum erinnere ich mich daran? Es war auch, glaube ich, Dezember. Es war dunkel und kalt.
War
und
kalt.
Wir waren in diesem Flixbus und saßen nebeneinander. Und das war irgendwie interessant.
Ja.
Also da lernt man jemanden doch nochmal anders kennen als auf so einer Tagung zwischen Tür und Angel.
Ich habe ja in Köln promoviert.
Ja.
Und ab und zu, was total lustig ist, weil man sich ja irgendwie dann, ich meine, ein ICE ist wirklich ein großer Zug mit vielen Menschen drin. Ja. Und ich habe zweimal unabgesprochen zusammen bin ich nach Köln mit Dalia Borsche gefahren, die ihr ja auch kennt.
Ja.
Und das ist dann ein großer Zug, 4:20 so. Und plötzlich denke ich mir so, ach ja, ja, ist ja auch da. Und plötzlich sitzt man im selben Zugabteil und dann vergeht die Zeit sehr schnell. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit irgendwie dann, Daya und ich, liebe Grüße, falls du uns hörst, Daya, gequatscht. So, aber sowas ist so eine Begegnung mit Kollegen in Zug oder
wenn man nicht arbeiten möchte, ist das
oder
toll.
Oder Bahnen, ja, ja.
Genau. Oder müsste, ne?
Ja, ja, genau.
Eine Vorlesung im ICE fertig stellen.
Genau, wir hatten beide unseren Laptop auf, Daya und ich, und haben dann eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur gesabbelt. So.
Ja.
Das kann enorm schön sein. Es kann auch enorm nervig sein, wenn man eigentlich gar keine Lust auf die Person hat.
Ja.
Und dann denkt so, jetzt muss ich da irgendwie reden, aber genau, die Flixbusfahrt war sehr angenehm. Du warst damals Juniorprofessorin in Rostock.
Genau.
Für Musikethnologie hieß das
Ethnomusikologie
da. Ne?
Für Ethnomusikologie hieß das da.
Das ist so lustig.
Ich nehme mir mal die Freiheit raus und da werden mir jetzt einige auf die Finger schlagen, Musikethnologie und Ethnomusikologie synonym zu verwenden. Und,
Gedachor.
Ich möchte kurz anmerken, dass ich in meiner Wenigkeit noch vergleichende Musikwissenschaft studiert habe.
Ich auch in Wien.
Ja, ich in der FU. So wie zum Thema Ethnomusikologie und Musikethnologie.
Ja. Es sind doch alles sowieso nur bürgerliche Kategorien.
Kommt immer drauf an, worauf wir den Fokus legen, ne? So ein bisschen Musikethnologie schwingt Ethnologie stärker mit, Ethnomusikologie schwingt Musikologie stärker mit. Und ich würde sagen, wenn ich mir meine Forschungen anschaue, der Schwerpunkt hat sich jetzt wieder verlagert. Aktuell arbeite ich über Westafrika, São Tomé und Príncipe, die Inseln. Vorher war es Brasilien und davor Portugal. Methodisch immer ein bisschen anders. Mal bin ich stärker Ethnomusikologin, dann bin ich stärker Musikethnologin und ich arbeite dazwischen auch mal vergleichend.
Ja.
Natürlich. Und stehe dazu.
Ja, ja. Natürlich. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Und ich glaube, diese Offenheit, ja, die ist auch ganz wichtig für so ein Fach, was halt natürlich ja versucht, irgendwie Musik in sozialen Kontexten immer zu begreifen, Musik kulturell zu erforschen und nicht nur als Gegenstand. Und da ist so eine Offenheit wahrscheinlich auch total angebracht. Und nach Rostock bist du dann...
Habe ich einen Master in Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der HU Berlin gemacht.
Stimmt, ich erinnere mich.
Genau, habe noch in Rostock gelebt, bin nach Berlin gependelt, aus persönlichen Gründen auch, wie du weißt.
Ja.
Und was habe ich dann gemacht? Ach so, dann kam die Einladung in Frankfurt an der Goethe-Universität zu vertreten für Musikethnologie. Also Vertretungsprofessur für Musikethnologie.
Da hast du Julio Mendivil vertreten?
Genau, ja, genau, weil der nach Wien gegangen ist. Ich dachte, ich könnte noch länger so ein bisschen Masterstudentin sein und Praktikantin. Ich war ja im IAI, im Iberoamerikanischen Institut in Berlin. Ich war in der SLUB Dresden. Ich habe mal so ein bisschen von der anderen Seite die Wissenschaftskultur mir angeguckt. Und dann war ich eigentlich gar nicht lang außerhalb des Systems der Professur. Es war nur ein halbes Jahr, weil direkt an die Vertretungsprofessur hat sich dann der Ruf nach Rostock angeschlossen.
Nach Frankfurt?
Ja, genau.
Nach Frankfurt der Ruf.
Ja.
Du hast gerade Rostock gesagt.
Ach so, Rostock, nee, Frankfurt. Ach, das liegt auch daran, dass ich jetzt in Frankfurt, Kuriosum, ne, in der Rostocker Straße arbeite.
Oh je, oh je.
Also es hat sich irgendwie hat sich da jetzt gewisse Dinge gekriegt, haben sich, ne, da bei dir zusammengefügt.
Ja,
so alle Wege führen nach Rostock,
scheinbar. Ja, Rostocker Straße. Oder mit dem Flixbus oder wie auch immer. Man kann auch mit dem Zug fahren übrigens mittlerweile.
Das stimmt, gute Verbindung.
Ja, sehr schöner Regio.
Genau, also deshalb jetzt Frankfurt, Campus Westend neuerdings, Rostocker Straße, da ist mein beruflicher Sitz.
Prima. Und du wohnst aber in Berlin, deswegen ist jetzt der Fahrtweg hier zu uns in unser Wohnzimmerstudio nicht so weit gewesen, was uns natürlich freut, dass du dir dann trotzdem diese Zeit nimmst. Und du bist jetzt ganz kürzlich, und damit kommen wir jetzt quasi zum Thema der heutigen Sendung, auf der WOMEX gewesen. Was ist denn die WOMEX?
Die WOMEX, das ist die World Music Exposition, das ist die größte Ausstellung, eigentlich eine Musikausstellung, man könnte es auch Musikmesse nennen, ja, mit Ständen, wie so eine Wirtschaftsmesse, wo jeder sein Produkt irgendwie bewirbt.
Also da sind dann Real World Records oder so,
genau,
am Start.
Genau,
und
Labels,
so.
Aber auch so jemand wie, also vor allem muss ich sagen, dass es gar nicht unbedingt nur Labels sind, sondern auch national eingeteilt, die Stände.
Ach.
Österreich, Schweiz, Deutschland. Zum Beispiel Österreich ist dann das Wiener Konzerthaus vertreten, unter anderem die ja World Music Konzerte organisieren. Dann gibt es einen Stand Portugal, da findet man so Leute wie die Sociedades de Autores, die sich für Copyright und Autorenrechte einsetzen auch, neben Bands und anderem. Aber es ist schon so, also Portugal, Jamaika, Österreich.
Also ein bisschen wie die Grüne Woche, nur mit Musik anstatt Essen.
Essen gab es auch.
Ja, natürlich, Grüne Woche in Berlin immer einmal pro Jahr.
Dazwischen gab es Essen. Also dazwischen waren Stände mit Schinken und also man konnte sich Schinken-Sandwich, portugiesische kaufen, Pastéis de Nata natürlich.
Oh.
Und und im Hintergrund, also man, das war ja in der Altice Arena in Lissabon, auf dem Expo-Gelände, Expo 98, in der Altice Arena. Und das war ein tolles Gebäude für so eine Weltausstellung, weil man konnte eine Treppe hoch in so einen anderen Raum, da saßen die ganzen Radiosender.
Ah, ja, okay.
Also da gibt es Radiosender und unten sind die Stände. Und dann gab es so ein Curtain, so einen Vorhang. Und hinter dem Vorhang hörte man immer die Live-Acts.
Ach, das
also
ist
so
ja spannend.
Ab eins wurden Live-Acts gespielt, die ausgewählt waren für die WOMEX. Also ich habe die aber nicht gesehen. Ich habe da gar nicht hingefunden, muss ich ehrlich sagen. Es war irgendwie auch zum Teil verwirrend.
Ja.
Aber man hat es gehört. Also man war auf der Messe und hat gleichzeitig einen Live-Act sich anhören können.
So ein bisschen die Hintergrundbeschallung, die quasi live dann aber ans Ohr
genau
dringt.
Ja.
Und die war jetzt dieses Jahr in Lissabon und das wechselt immer die Stadt?
Ja, letztes Jahr war sie in Porto und nächstes Jahr wird sie in Galicien sein,
okay,
in Spanien. Also das steht schon fest. Und ich bin eigentlich nur auf die WOMEX, wenn ich vielleicht diese Frage, warum war ich überhaupt auf der WOMEX, beantworten kann. Ich bin drauf gestoßen, weil ich letztes Jahr vom Label Piranha, die ja in Berlin sitzen, angefragt wurde, ob ich in Porto was machen möchte.
Okay.
Aufgrund meiner Forschungen zu Stocktanz in Portugal, Dudelsack und so weiter. Unter anderem ist ja die Band Galandum Galundaina aufgetreten in Porto und über Nordportugal habe ich ja während meiner Masterzeit, das ist schon sehr lange her, fast 20 Jahre, habe ich geforscht und ich konnte aber nicht nach Porto, weil ich glaube, ich war schwanger zu dem Zeitpunkt oder Frisch im Bunden oder irgendwie so. Jedenfalls hatte ich mir dann fest vorgenommen, nach Lissabon zu kommen. Ja.
Ist ja genau. Auch beides Portugal. Was für ein Zufall. Zweimal hintereinander in Portugal. Aber es bleibt auf der Iberischen Halbinsel. Dann. Ja.
Genau, da wollte ich nämlich, ich habe zwei Fragen im Anschluss. Ist das Zufall, dass das jetzt alles so iberisch belastet ist oder ist das ein iberisches Konstrukt bei Galizien, Porto, Lissabon oder sind die auch mal in Stuttgart? Oder ist das sozusagen...
Oder außerhalb Europas?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Also außerhalb Europas glaube ich nicht, aber wir müssen jetzt nochmal in die Geschichte von Womöx gucken, müssen wir nachher nochmal recherchieren. Es war auf jeden Fall in Deutschland, glaube ich, auch schon.
Ja, aber dann ist ja sehr interessant, dass das jetzt die letzten Jahre, das so ein bisschen so einen iberischen Schwerpunkt hat. Gut, da haben wir jetzt mal eine Forschungsfrage aufgeworfen hier in unserer Sendung live, die dann jetzt auch beantwortet werden kann von unseren Hörerinnen, oder?
Das können die machen. Postet in die Kommentare bei Social Media.
Genau, findet es mal heraus und sagt uns Bescheid, liebe Hörerinnen. Und zweitens, aber es ist ein, weil du jetzt gesagt hast, das Wiener Konzerthaus war da auch.
Ja, unter anderem vertreten, aber genauso wie World Music Radiosender und so weiter.
Wollte ich gerade sagen, aber es geht schon, also der Schwerpunkt ist World Music.
Mhm. Global Music. Also wenn darüber geschrieben wird, heißt es immer, it's the biggest exposition of global music in the world. Ja.
Ich hatte auch gesehen, dass auf der Website von der Womöx quasi die Abkürzung aufgeschlüsselt ist als Worldwide Music Exposition. Mhm. Also gar nicht mehr als World Music Exposition, was es, glaube ich, früher mal war. Ne?
Ja, ich glaube, es begann ja in den 80er oder 90er Jahren. Ich hatte mir mal angeguckt, wer das gegründet hat, aber da muss ich auch immer nachgucken. Also diese Dinge müssen die Leute auch nochmal recherchieren. Also England spielte eine ganz wichtige Rolle. Das war ja diese Zeit 80er Jahre, als sich das World Music als Label so gebildet hat. Mhm. Und aber auch... Also ein Deutscher und ein Brite haben das zusammen gegründet. Das waren so die wichtigen, der Nexus eben englischsprachig, deutschsprachig, jetzt zufällig iberische Halbinsel.
1987.
Also ja, aber gut, da wurde
World Music Label.
Der World Music Label, aber das Festival bin ich mir nicht sicher.
Ach so, ja, das kann ich dir auch sagen.
Ich habe hier gerade kein Internet, aber...
Wenn wir jetzt hier schon gerade über World Music reden, also wie ihr ja wisst, habe ich ja dazu publiziert in meiner Dissertation, habe ich ja ein Kapitel über Traditionen der World Music drin. Ja. Das sind jetzt nicht meine Studien, aber ich habe natürlich hier das sehr gut zusammengefasst. Natürlich habe ich es gut zusammengefasst, das ist auch von mir.
Na klar.
Siebert.
Genau.
Eigenlob stinkt ja nicht.
Nee. Und kann man auch kaufen immer noch? Nein, Schluss jetzt. Bei Transkript, nicht bei Wachsmann. Genau, also 1987 wurde halt von 25 Vertretern, vor allen Dingen englischer Schallplattenfirmen, das ist diese berühmte Anfangsgenese, die Simon Frith und Timothy Taylor auch oft beschrieben haben, wurde 1987 von diesen 25 Labeln quasi in einen Pub, das ist die Geschichte ist, dass das in einem Pub passierte, diese Kategorie World Music aus dem Leben gerufen und Die Idee war, das ist ja sozusagen diese Umbrella-Kategorie, eine Schirmkategorie. Mhm. Und die Geschichte ist die, dass alle Musik, die noch nicht gelabelt wurde, da quasi unter, also wir reden jetzt nur von diesem World Music Label-Begriff, wurde da sozusagen dann reingepackt. Also, und der Witz an der Geschichte ist der, dass zum Beispiel die indische Diaspora in England diesen Begriff nicht verwendet hat, weil die quasi einfach ihren eigenen Markt hatten durch ihre Migranten. Genauso wie karibische Musik und Timmy Taylor beschreibt es in Global Pop sehr schön, dass auch dieser Begriff immer wieder, also es fielen immer wieder Musikrichtungen raus und dann wieder rein. Und interessant war, dass da jetzt aber zum Beispiel, weil du von Stock tanzt Portugal gesagt hast, dass dann auch irgendwie so traditionelle Gesänge aus Siebenbürgen oder so würden quasi da auch reingepackt, aber irgendwie so Latin Music nicht. Die hatten dann wieder eine eigene Kategorie. Mhm. Also es ist ein sehr schwammiger Begriff. Mhm. Und wenn ich dann noch das aufmachen darf, ist, dass sich auch abhebt natürlich vom Forschungsstand, und deshalb diskutieren wir ja hier, der Weltmusik, weil da wiederum dann andere Kollegen, wie weiß ich nicht, hast du auch schon erwähnt, im Off Max-Peter Baumann oder dieser Begriff der Weltmusik wurde ja dann auch von anderen Musikerinnen, von Forschern ganz anders interpretiert. Und ich habe ja dazu auch ein bisschen geforscht im Sinne von, also was gehört dann eigentlich zur Weltmusik dazu und wie hebt sich das musikalisch eigentlich von anderen Sachen, die offiziell nicht Weltmusik sind, ab. Mhm. So, kurz sagt, Definition der Weltmusik.
Ja. Und das wird auch diskutiert auf der WOMAX.
Ja, ja,
also ich fand es besonders spannend, weil du es gesagt hast, Latin, also Latin und die Caribbean-Leute. Ich war vor allem, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, auf Sessions zu Latin, Caribbean und African Music, aufgrund eigener Forschungsinteressen auch. Und da wurde dann auch vor allem die karibischen Leute oder die Vertreter der, von Vertreterinnen der Karibik und Lateinamerika haben darüber diskutiert, wie sie World Music interpretieren, auch im Unterschied zu anderen Ländern.
Genau.
Dass dann Bands sie fragen, ist das noch World enough? Mhm. Eso es música del mundo suficiente? Oder müssen wir noch ein bisschen mehr das reintun, damit es World Music wird?
Genau.
Wie können wir populär werden? Also das ist schon etwas, was diskutiert wird. Und was ich auch beobachten konnte, jetzt vor allem in der lateinamerikanischen Section, ist, das Lokale muss immer dabei sein. Mhm. Also dieser Bezug auf Tradition, nicht Bezug auf, sondern Bezug zur Tradition ist ganz, ganz wichtig. Also für den lateinamerikanischen Raum.
Genau.
Das eigene. Und jetzt vor allem auch indigene Popbands, Hip-Hop-Bands und so weiter, die zwar Hip-Hop machen, aber es muss immer etwas Lokales mitschwingen. Und das ist einfach heute nicht anders als in den 80er Jahren, würde ich sagen. Ne?
Da muss ich jetzt leider nochmal einhaken, weil das ist ja genau der Punkt, wo dann können wir meine eigene Forschung auch abhaken. Ja. Aber wenn wir jetzt darüber reden, komme ich hier nicht umher, ohne jetzt irgendwie, man muss jetzt keine Demut zeigen. Jedenfalls, genau darüber habe ich ja letztlich geforscht. Mhm. Und ich habe das ja auch an Beispielen gemacht, wie zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, was ja hier einfällt mir, ist halt dieser Suleiman Ernest Roji, also S.E. Roji mit der Palm Wine Music. Und ich habe ja hier auch Artikel in meinem Buch über S.E. Roji, wie er 1988 noch von Cooking Vinyl Records quasi ohne Ethno-Symbolik dargestellt wird, als Palmwine Guitar Music Mensch mit so einer Dame an der Seite in einem Cocktailkleid und eigentlich eher so in Anlehnung an so klassischen,
tropikal. Ja, also das tropikal, sieht auf jeden genau Fall so, tropikal
so,
aus.
Genau, aber im Endeffekt halt irgendwie so mit westeuropäischem Hemd oder wie auch immer und so ein bisschen Hawaii-Hemd.
Ja.
Und das war 1988, Palm Wine Guitar Music von Cooking Vinyl Records, hat das dann 2002 nochmal verlegt. Und er wurde dann von Peter Garriott's Real World Records 1994 unter Vertrag genommen und sah dann so aus. Also das ist dann sozusagen, man hat ihn dann quasi 6 Jahre
folklorisiert.
Später folklorisiert. Also man hat ihn gleichzeitig, das ist genau das mit dem, was du gerade gesagt hast, man hat ihn folklorisiert, aber einem Weltmarkt zur Verfügung gestellt. Also man hat bei gleichzeitiger globaler Vermarktung ihn lokal koloriert. Und das sind dann diese Diskussionen, die ja schon seit 30, 40 Jahren...
Seit 30 Jahren, seitdem dieser Begriff sich durchgesetzt hat als Vermarktungskategorie.
Ja. Genau, und er hat sich da aber jetzt ja in dem Sinne nicht wirklich gegen gewehrt. Also man weiß es natürlich nicht, habe ich ihn nicht.
Ja.
Also das ist nämlich genau dieser Global-Local-Nexus und das Spannende daran, wo man dann sagt, ist das jetzt zu verwestlicht, ist das jetzt nicht verwestlicht, muss es lokal Kolorit haben?
Aber was doch in allen, also vor allem den Live-Acts dann auf der WOMAX am Abend, ich war jetzt nicht jeden Abend weg bis um 5 Uhr
in der Früh. Barbara.
Nein, ich hätte das sein können. Also es war am Abend.
Wenn du schon mal sturmfrei hattest.
Ja, stimmt eigentlich. Ja. Ne? waren die Konzerte im Kolosseum, im Kapitol, in Lissabon, also in diesen tollen Konzertsälen, die ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht alle aufgesucht hatte, vor allem nicht alle an einem Abend. Ich konnte da auf der Avenida einfach über die Ampel gehen und in alle Konzerthäuser. Und was ich sagen wollte, ist, dass nach den Konzerten, die gingen dann so bis 2 Uhr nachts und dann ging erst der Club Summit los, ne? Dann war das Clubbing.
Ah, okay.
Also da ging es dann weiter und ich weiß, es wurde auch gejammt zwischen Musikern, auch in den Hotels noch und so weiter. Das kann man, also über Internetrecherchen findet man da einiges raus. Da war ich jetzt nicht mehr dabei. Genau, wie bin ich jetzt auf das Clubbing gekommen? Ist ja auch
es ging darum, dass du die musikalischen Kooperationen oder Kollaborationen und das war dein Ansatz, dass du sozusagen gesagt hast, wie sich das musikalisch vermischt hat dann
Ja, jetzt habe ich mir nochmal den Namen rausgesucht von dem Briten, den ich erwähnt habe. Er war tatsächlich aus Liverpool, 1953 geboren. Ben Mandelson oder Mandelson war der Founding Director. 1994 ging es los mit der WOMAX und er hat die WOMAX zusammen mit Christoph Borkowski gegründet.
Einem Deutschen.
Genau, der in Berlin auch Piranha-Label, also eigentlich der Direktor des Piranha-Labels war. Ich weiß nicht, ob er es aktuell immer noch ist. Ich habe irgendwie gehört, dass er jetzt vor kurzem ausgestiegen ist, aber das ist wieder so ein Teasing, ne? Kann nochmal nachrecherchiert werden. Also 1994.
Genau.
ein paar Jahre nach dieser Kategorie der World Music, die
genau,
von der Musik
87.
Und das genau. ins Leben gerufen wurde. Ja.
Genau. Wobei es natürlich musikalische Kooperationen, siehe Paul Simon oder andere Geschichten, natürlich auch schon vor der World Music-Kategorie gab.
Und deine Frage, wo die WOMAG stattgefunden hat: Berlin, Brüssel, Marseille, Stockholm, Rotterdam, Essen, man beachte. Newcastle, Sevilla, Kopenhagen, Thessaloniki, Cardiff, Santiago de Compostela, Budapest, Katowice, Las Palmas de Gran Canaria, Tampere, Budapest, Porto, Lissabon, nächstes Jahr Galicien.
Genau, also okay. hat jetzt
aber europäischer Fokus.
Hat jetzt aber nur jetzt in den letzten 3 Jahren so einen iberischen Schwerpunkt bekommen.
Man beachte Berlin, ne? In Berlin 3-mal, 1994, 99 und 2000.
Waren wir noch nicht am Start.
Da waren wir mit dem Podcast noch nicht am Start.
Nein. Stimmt.
Da gab es noch nicht, weil wann kam der erste Podcast?
Du meinst jetzt generell so. Generell. Wir stellen heute, ich weiß, es ist
Dezember,
wir stellen viele offene Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir machen eine Fragerunde heute. Ja, wie machen wir jetzt weiter?
Ich würde noch gerne was sagen, zu wie viele Leute auf so einer Expo sind. Das habe ich mir auch so mal ein bisschen rausgesucht. Es war ja irrsinnig groß alles. Ich konnte mir auch gar nicht alles ansehen. So viele Stände waren
Wahnsinn.
Da. Messstände, ne? Wie auf einer Messe. 3.100 Music Professionals waren vor Ort.
Krass.
Davon 280 Performing Artists. Aus 113 Ländern und insgesamt gab es 60 Showcase-Artists, also Showcase, die wirklich ihre Musik präsentiert haben und das über 8 Bühnen. Also
Wahnsinn.
Kann man sich das vorstellen, dass in Lissabon einfach so wichtige Konzertsäle geblockt wurden. Es gab 21 musikbasierte Dokumentarfilme, 111 Speakers, es gibt ja auch so Konferenzen.
Mhm.
Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie auf einer akademischen Konferenz. Aber zum Teil schon auch genauso interessant.
Okay.
Also es gab zum Beispiel eine Konferenz zu UNESCO, welche Rolle, also es war jetzt speziell UNESCO des lateinamerikanischen und karibischen Raums, diese Session habe ich mir angehört. Und es gibt auch so Mentoring-Sessions.
Ach,
also
cool.
Für Musiker und Music Professionals, so eigene Mentoring-Sessions werden dann angekündigt. Oder auch Networking-Sessions für afrikanische Musik oder für Education. Es gab eine Networking-Session für Bildung. Und dann treffen sich so Leute wie Musikethnologen zum Beispiel. Also in dieser Networking-Session zu eigentlich der Rolle der Weltmusik in der Bildung sitzen dann auch mal Musikethnologinnen, die sich vernetzen wollen wieder mit Performing Artists, um mal einen Workshop an die Universität zu bringen beispielsweise.
Cool, und damit bist du jetzt auch schon bei meiner nächsten Frage eigentlich. Was hast du als Musikethnologin da gemacht? Warum fahren ForscherInnen auf die WOMAGs?
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich gar nicht extra gefahren bin. Ich war ja 3 Monate in Lissabon.
Ja.
Vielleicht ist das ganz wichtig zu wissen. Ich war sowieso schon da.
Okay.
Zwischen August und jetzt Anfang November waren wir, ich und meine Familie, also ich hatte auch die Kleinkinder und Mann dabei, waren wir 3 Monate in Lissabon. Und dann dachte ich, nehme ich die WOMAGs auch mit. Und hatte sogar ein Panel eingereicht.
Ah, schön.
Also eine Podiumsdiskussion eigentlich. Da will ich jetzt auch gar nicht in die ganzen Details einsteigen, aber es war eher eine kritische Podiumsdiskussion, die ich starten wollte, auch mit einem Musiker, der angolanisch-saint-domensische Wurzeln hat aus Lissabon und einer sehr geschätzten Kollegin, Nina Barati, die zu Semba in Angola forscht. Und wir wollten eine Podiumsdiskussion zum Thema der Einfluss diasporischer Netzwerke und der Weltmusikindustrie auf populäre luso-afrikanische Musik anbieten. Waren dann auch so second gerankt, also wir waren nicht in der ersten Liste. Da gibt es dann so 7 Samurais, die auswählen, welche Diskussionen jetzt stattfinden. Und am Ende haben wir es dann doch nicht geschafft, uns zu präsentieren, weil es auch andere Panels und Podiumsdiskussionen schon mit dem kritischen Blick gab. Zum Beispiel sehr spannend eine Podiumsdiskussion zu Off-WOMAGs. Also was passiert eigentlich, was lässt sich nicht so gut vermarkten? Indie World Music und so weiter. Abseits des Centers, ne?
Des Centers
der World Music. Und da sind auch Musiker, Musikerinnen selbst, die hier kritische Stimmen haben. Und ich finde dann auch, dass sie nochmal Vorrang haben sollten gegenüber Wissenschaftlerinnen. Aber das war so ein bisschen meine Idee, auch weil ich mit dem Piranha-Label in Berlin Austausch hatte und sie meinten, naja, ob ich nicht vielleicht was präsentieren möchte, weil ich über lusophone Musik arbeite. Und das ist, glaube ich, dem zu schulden, dass ich einen Artikel veröffentlicht habe im Norian Journal. Mhm. Vielleicht eine interessante Quelle.
Ja, genau.
Auch
sitzen
zum Thema
in der Schweiz, ne? In Bern.
In der Schweiz, genau. Norian Journal Academic Section.
Verlinken wir euch.
Mhm. Zu einem Dokumentarfilm Lusophonia Revolution, Lusophonie the Revolution. Und da geht es eigentlich um die Konstruktion lusophoner Musik. Und das ist ein Konstrukt, das auf dem Weltmusikmarkt eine wichtige Rolle spielt. Und das ich nicht außen vor lassen kann, wenn ich über Musik des portugiesischen Sprachenraums arbeite. Und das war so ein bisschen die Idee. Und am Ende war ich eben nicht als Speakerin auf der WOMEX, sondern einfach als Ethnografin. Ich habe mir das angeguckt und beobachtet und konnte mir mal ein Bild vor Ort schaffen. Und ich fand das sehr wichtig, habe unter anderem auch meinen, ich darf jetzt nicht sagen alt, aber inzwischen pensionierten Professor aus Wien getroffen, mhm, an der Ampel, an der besagten Ampel zwischen Kolosseum und Kapitol.
Ja.
Emil Lubey, der das Label, World Music Label IMAP FM betreibt, von der Uni Wien aus. War es ursprünglich, jetzt betreibt er es immer noch, trotz der Pensionierung. Und das war irgendwie auch nett. Und Emil Lubey, auch so die Frage, was machen Musikethnologen mit World Music? Emil Lubey war der Erste, der mir über World Music etwas erzählt hat an der Uni Wien. Das heißt, es war schon Teil meiner Ausbildung.
Toll, finden dann Leute irgendwie bei so einer Ausstellung auch wieder zueinander, die sich vielleicht sonst lange nicht gesehen haben. Ähnlich wie bei wissenschaftlichen Konferenzen ja auch.
Ja.
Du hast jetzt schon das Stichwort lusophone Musik genannt. Was ist das?
Lusophon heißt portugiesischsprachig, also Phonie, sprachig. Luso hatte immer irgendwie mit Portugal zu tun, die Lusitania, die auf der Iberischen Halbinsel waren vor sehr, sehr langer Zeit. Es gibt ja nicht die portugiesischsprachige Musik. Ne? Portugal hatte ja viele Kolonien von Afrika über Asien, in Lateinamerika, in Brasilien. Vor allem seit den 2000er Jahren lässt sich so eine Bewegung beobachten, vor allem von Lissabon ausgehend, im Nachtleben Lissabons, in den Discos und so weiter, dass plötzlich angolanische Musikerinnen mit kapverdischen Musikerinnen zusammenspielen, brasilianischen auch Musikerinnen und Musikern, portugiesischen, weniger jetzt asiatischen, also Goa in Indien, das ja auch eine portugiesische Kolonie war, spielt hier weniger eine Rolle, das ist nochmal so extra für sich. Und Macau in China jetzt auch nicht. Also es ist schon transatlantisch geprägt, das Konzept der Lusophonie an sich. Aber das ist ganz spannend, dass man dann auch so gemeinsame Sentimento sucht, ne? So ein gemeinsames Gefühl. Morna der Kapverden hat was mit Fado zu tun. Und dieser Dokumentarfilm der Lusophonie, The Revolution, erzählt das eigentlich ganz schön. Also vielleicht auch ein kleiner Hinweis, sich den mal anzugucken oder auch meinen Artikel in der Norrent Journal zu lesen. Ja, und es ist auf jeden Fall ein Label. Musiker Lusophoner.
Okay.
Quasi eine Unterkategorie zur World Music, kann man vielleicht sehen.
Also
oder Alternativkategorie.
Ist genauso wie Gypsy Music. Das ist ja auch so eine Kategorie. Oder man nennt es ja dann nicht Musik der Roma und Sinti, sondern als Label, als Popmusik, als Gypsy Musik verkauft. Oder was fallen uns noch für Beispiele ein? Orientalische Musik ist ja auch so ein Label. Ne?
Super, super breites Label, super ungenau auch.
Ja. Aber es ist schon spannend.
Aber es sind Vermarktungskategorien, die sich bis heute ja auch finden. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch aus wissenschaftlicher Perspektive heraus lohnenswert zu schauen, was gibt es da für Kategorien, wie beeinflussen die auch unser Denken um Musik?
Wir haben immer noch keine Folge zu Kategorien gemacht, wollten wir schon seit 2 Jahren ziehen.
Musikalische Genres.
Ja, genau, weil das ist ja, wir stolpern ja auch immer, oder World Music ist ja, eigentlich sind das ja alles so diese Umbrella-Categories, ne? World Music, Jazz, am schlimmsten finde ich ja persönlich immer noch Klassik. So, ne, dass man halt irgendwie sagt, der Klassiksender, da wird, ich höre klassische Musik, so, wo ich mal sage, sehr gut, höre ich jetzt Spätromantik, höre ich jetzt irgendwie Frühbarock, höre ich wieder Klassik.
Ne?
Also, so Klassik ist so, wo ich mir denke, so, was ist Klassik? Mhm. Ne? Was ist Worldmusik? Was ist Klassik? Was ist Pop? Ne? Also, das sind ja alles so Schirmkategorien.
Mhm. Klar, das sind große Namen. Gleichzeitig müssen wir ja irgendwie auch Musik kategorisieren. Also
und dann kann sich das ja dann, darunter gliedert sich ja das dann.
Wir machen mal eine Sendung zu dann auch Genre versus Stil.
Kann ich in dem Kontext, wo wir gerade, wenn wir über Kategorien
Fabri,
sind.
Fabri, ne? Möchte einladen. Franco Fabri.
Möchte ich Timmy Taylor zitieren?
Ja, aus seinem 1997 erschienenen Buch Global Pop.
Genau, Timmy Taylor, ich denke, wir haben ihn alle schon mal kennengelernt, ein sehr netter Zeitgenosse.
Ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt.
Ach so, ja, nein, doch, er war doch jetzt auch, wo ihr darüber gesprochen habt, er war in Mainz und er war auch in Osnabrück einmal bei der, wie auch immer, GFBM-Tagung.
Also ich habe ihn, glaube ich, zuletzt in Shanghai gesehen bei der ICTM-Tagung, aber gut.
Gut, wie auch immer, ja. Genau. Also jedenfalls, Global Pop 1997 ist für mich im Bereich World Music, World Mark ist so ein, ja fast schon ein Klassiker. Ne, jetzt sind wir wieder bei Bonmot. Aber also quasi wirklich ein, ja, ein Klassiker in dem ein Bereich.
Klassiker für Vorlesungen zu von ja. der Weltmusik ja. zu Global Pop.
Ja, ja, ja.
Weil ja Weltmusik ja. und World Music nicht mehr die Kategorien genau. sind, die wir ja jetzt auch anbieten. Und naja.
Timmy Taylor schreibt dort relativ weit hinten bezüglich der Definitionsgeschichte der World Music, hat er kurz die Geschichte der Verleihung des amerikanischen Grammy in dem Zusammenhang der Kategorie World Music erwähnt. Und zwar 1959 hieß das Best Folk Performance. Dann wurde 1970 daraus Best Ethnic and Traditional Recordings. 1986 wurde die Kategorie in Best Traditional Folk Recordings und 1992 dann erst in Best World Music Album umbenannt. Und parallel dazu, also im Laufe der letzten 5 Jahrzehnte, wurden dann noch sozusagen aus diesem Begriff Best World Music Album Best Latin Recordings 1975 rausgeschält, Best Traditional Blues Recordings 1992, Best Tropical Latin Performance, Best Mexican Performance, Best Latin Pop Performance, alle 83, Best Reggae Recording 1984, Best Polka Recording 1986, Best New Age Recording auch 1986. Also man nimmt dann immer so ein Stück raus.
Ja, weil die Welt sich auch verändert. Ja, und man muss gucken, wie passt man sich dem Ganzen wieder an.
Einmal das und wenn bestimmte Musikbereiche auch wachsen, dann haben wir oftmals dieses Phänomen, dass es so eine Unterteilung gibt. Ne? Im Pop-Bereich wird das oftmals am Metal festgemacht. Genau. Früher war alles Heavy Metal und heute ist es Death Metal.
Thrash Metal, Thrash Black Metal,
Black Metal,
genau.
Stoner Metal.
Genau. Und auch, was Timmy Taylor auch schreibt, ich weiß nicht, wie sich das müsste man dann, weiß nicht, ob du neueste Zahlen hast, aber der Marktanteil von World Music ist immer noch relativ klein. Ja. Ne? Das sind immer noch irgendwie so nicht mal 10%, ne? Jetzt im Vergleich zu Jazz, jetzt reden wir wieder über Kategorien, also zu Jazz, Klassik.
Das sieht man auf der WOMAX auch, also jetzt komme ich wieder zu WOMAX zurück. Wenn man sich das mal anguckt, wer sind die Teilnehmer auf so einer WOMAX. Das hat mich ja auch vor dem Hintergrund interessiert, welche Rolle spielt zum Beispiel so eine Insel oder eine Republik, Demokratische Republik São Tomé und Príncipe. Kein einziges Label dieses Jahr vertreten. Hingegen Deutschland sehr gut vertreten. Also ja, da ist dann auch so jemand wie Freiburg Jazz House Artists Label. Das sind, also Jazz spielt auch eine Rolle.
Ja, ja, interessant.
Fall als eine Musik, sagen, ne? Die ja, ja, ich habe kürzlich eine Veranstaltung moderiert zu Jazz in Marokko und Jazz als Musik, die sich im 20. Jahrhundert ja sehr schnell globalisiert hat, ausgehend von den USA, aber immer auch lokale Varianten geschaffen hat, ist für diesen World-Music-Diskurs, glaube ich, total wichtig. Also da gibt es auch so Überschneidungen, Überlappungen zwischen Jazz-Diskursen, zwischen Weltmusik-Diskursen. Weltmusik und Pop haben wir ja schon angesprochen. Ich meine, der Begriff Global Pop von Taylor, der trifft es ja. Wir haben in dem Bereich ganz, ganz viele Kooperationen. Wir haben dann den obligatorischen jährlichen Sommerhit, der immer portugiesisch oder spanischsprachig eigentlich sein muss.
Ja, und vor allem auch Kollaborationen. Also wenn
den kann Madonna hier, ne?
Ja, ja. Wenn man jetzt
das neueste, oder das fast neueste Album, ne? Jetzt hat sie eine neue Single rausgebracht, aber Madonnas Madame X.
Wenn man die Geschichte der Kollaborationen natürlich zurückgeht, dann ist man ja sozusagen schnell auch aus dem Pop-Segment raus. Also ein super Beispiel ist ja zum Beispiel auch Tango, wie das sich entwickelt hat, also wie so diese Rebounds-Effekte zwischen Buenos Aires und Europa, Europa-Buenos Aires, entstand der Tango in Buenos Aires oder entstand er auf den Europatourneen der Tango-Tänzer in Europa oder so klassische Geschichten wie quasi Wagner-Adaptionen in Japan zum Beispiel, Japan, Wagner-Boom in Japan um 1900 oder so, also diese interkulturellen Kollaborationen gab es sehr lange schon. Da verweise ich auf Philipp Bohlmann, unseren gemeinsamen Kollegen und Freund, der ja diese Cambridge Companion ist das, ne? Oder Oxford ist das, diese Very Short Introduction. Very short.
Die sind gut, ich mag die gerne.
Ja, ja, diese Very Short Introduction, World Music, Very Short Introduction, Philipp Bohlmann, der ja ganz tief zurückgeht, der fängt, glaube ich, die Geschichte 1500, also der fängt halt irgendwie mit Kolumbus an, quasi.
Mehr oder weniger.
Missionare und so.
Ja? Und Genau, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, was.
Kolonialismus und World Music, ja, ne, das ist das Stichwort hier.
Ja. Genau, und was Timmy Taylor ja macht, ist ja ganz oft, dass er sagt, warum ist Johnny Clegg oder Paul Simon, Johnny Clegg, südafrikanischer weißer Künstler, das sollte man nehmen, ganz, ganz wichtig, ne? Einwanderer, also Johnny Clegg ursprünglich Engländer, nach Südafrika eingewandert. Wie sind diese Kollaborationen halt zu bewerten? Es ist sehr, sehr komplex und das ist so ein Spannungsfeld in der Diskussion, das wirst du auch miterlebt haben, jetzt in Lissabon, zu sagen, wenn jetzt ein Johnny Clegg oder ein Paul Simon kommt und dasselbe macht wie ein Youssou N'Dour zum Beispiel, dann ist es schwierig, weil wir hier jemanden haben, der ethnisch von woanders kommt.
Finanziell vor allem auch von woanders kommt.
Finanziell von woanders kommt, aber sozusagen im Endeffekt musikalisch die gleichen Ergebnisse im weitesten Sinne erzielt. So, ne? Und das ist immer so ein bisschen.
Ja, das also die ganze Begriffe Diskussion. Mit kultureller Aneignung, da wollen wir jetzt gar nicht anfangen.
Da können wir eine Extrasendung machen.
Ja. Wir haben
eine Sendung zu kultureller Aneignung.
Doppelfolge. Ja. Da haben wir geredet über Apatorei, da haben wir geredet über solche Modelle, ne, von Rogavalis, Christa Malm, sind ja alles Kollegen von uns. Ja. So, ne?
Aber um jetzt nochmal kurz auf Lissabon zurückzukommen und so weiter, weil du gesagt hast, portugiesischsprachige, spanischsprachige Hits, ist ja auch interessant zu sehen, dass so Rhythmen wie Funaná und Dembo, heißt das, aus dem Reggaeton, so dieser Rhythmus, dass der ja von Leuten wie Madonna aufgenommen wird. Und ich komme jetzt schon wieder mit Madonna, ist jetzt, also ohne das zu werten, ob ich jetzt Fan bin oder nicht. Ja. Aber Madonna war eine Person, die immer am Puls der Zeit ist. Ja. Und es ist doch interessant zu sehen, dass sie sich jetzt der Lusophonen Kultur irgendwie gewidmet hat in den letzten Jahren, weil ihr Sohn Fußballer war in Portugal oder eine Fußballausbildung gemacht hat oder sowas. Ah, okay. Sie hat in Lissabon gelebt eine Zeit lang. Also das ist so der Hintergrund ihres Labels, ihres Albums Madame X.
Seit ihrem Erotika-Album, was indiziert war und man nur in Plastikhüllen kaufen konnte, habe ich mich nicht mehr mit Madonna beschäftigt. Ja.
Und jetzt habe ich eben gerade gelesen, sie arbeitet mit einer karibischen Hip-Hop-Künstlerin zusammen, eben Dembo-Rhythm und so. Sie bringt so Rhythmen, die ja doch lokal geprägt sind, dann in die Diskotheken über ihre Hits auch. Und es ist spannend. Und da spielt eben Lissabon oder die Lissaboner Soundscape so eine Rolle. Und das war auch ein wichtiges Thema auf der WOMEX. Sounding Lisbon und der Opening Act, den ich nicht gesehen habe.
Ja.
Auch da oute ich mich jetzt. Ich konnte nicht alles mitnehmen von der WOMEX. Da ging es um elektronische Musik in Lissabon. Also es ist jetzt gar nicht unbedingt immer die traditionelle Musik, irgendwie Fado neu erfunden, neu gemacht, über elektronische Musik produziert. Und es ist aber spannend, dass die WOMEX doch immer so ein Feeling der Stadt und ein Feeling des Landes, und jetzt auf Portugal bezogen, ist es ja so ein Feeling auch lusophoner Kultur. Das wird transportiert und das steht im Mittelpunkt. Und ich denke, das wird in Galizien dann wieder so sein.
Sehr spannend.
Der Schwerpunkt in Porto war ja doch stärker Nordportugal-Dudelsack.
Ja.
In Lissabon nicht. Lissabon ich würde immer sagen, Lissabon ist schwarz.
Vielleicht auch, weil die Städte ja eigentlich relativ nah beieinander sind, also für deutsche Verhältnisse. Das sind 2,5 Stunden Autofahrt von einer Stadt zur anderen.
In zwei Welten.
Das ist näher dran als näher beieinander als
Berlin
Hamburg und Berlin.
Berlin und Hannover sind auch zwei Welten.
Naja gut, man kann ja sagen, von Anna. auch Berlin-Mitte und Neukölln sind zwei Welten.
Ja, also wie auch immer. Ich glaube, dass Lissabon und Porto das auch vielleicht so ein bisschen bewusst machen, um sich voneinander abzugrenzen und um eine gewisse urbane Identität sich selbst zu schaffen. Und
das war für die WOMEX jetzt wichtig.
Ja.
Allerdings frage ich mich jetzt, wenn wir uns die Städte angucken, in denen die WOMEX stattgefunden hat, Essen, Berlin, also ich weiß es nicht, vielleicht spielt das heute stärker eine Rolle, die Stadt Soundscape noch mitzulabeln als damals.
Ja,
I leave it open. Research question. Stadt Soundscape,
wurden auch unter World Music manchmal wurden vertrieben, übrigens zwischenzeitlich mal.
Ne? Hast du drüber geschrieben auch?
Nee, ich hab's erwähnt, aber unterhaltet euch, sag mal, wer es geschrieben hat.
Insgesamt Urbanitätsforschung und auch so Sound Studies und so sind ja in den letzten Jahren auch enorm populär geworden. Also ich glaube, dass dann auch so ein Framing zu sagen, wir sehen die Stadt als Melting Pot von Kulturen, die Stadt als Treiber von Kultur, als modernen Interaktionsraum, als transnationalen Raum vielleicht auch.
Und transnational ein wichtiges Schlagwort, ja, in Bezug auf Weltmusik und Weltmusikfestivals.
Ja. Es gab,
wir verweisen auf Max-Peter Baumann im MGG 2008. Ja,
2003 gab es eine Tagung und von Bernd Enders und Joachim Stange-Elbe haben das herausgegeben, Global Village, Global Brain, Global Music in Osnabrück 2003. Und da gab es einen Artikel zu Soundscapes Composition as Global Music von Barry Truax.
Ja, und ich glaube, dass Städte heutzutage auch, dadurch, dass sie vernetzt sind über Häfen, über Flughäfen,
klar,
die Großstädte oftmals auch irgendwie diasporische Kulturen haben, sehr wichtig sind für das Entstehen von Kultur. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Unterschied zwischen Stadt, Land innerhalb eines Landes teilweise größer ist als der Unterschied zwischen zwei Großstädten. Ich war jetzt kürzlich in Rabat in Marokko. Mhm. Natürlich ist das auch marokkanisch. Und natürlich pflegen die auch ihre lokalen Traditionen. Aber ich war dann auch in der Wohnung von einem Musiker und da liefen dann irgendwie andere, weiß nicht, Schauspielerinnen liefen da rum und ein Regisseur und dann gab es so eine Jam-Session und das hätte jetzt auch irgendwie in Kreuzberg stattfinden können. Also so die Großstädte, die ziehen dann halt auch eine bestimmte Art von Leuten an und die Leute selber sind dann oftmals auch ja sehr kosmopolitisch.
Nee, also ja, und was ist so typisch auch für die Urbanität? Das eine, was für die Touristen stattfindet. Also das, ich würde sagen, in Lissabon, wenn man sich für Luso-Afro-Musik interessiert, also portugiesischsprachig, afrikanisch geprägte Musik, dann geht man ins Beleza, in den Club Beleza, Caix Sodré am Fluss. Und da treten dann Bands auf, also zum Beispiel aus São Tomé und Príncipe, eine Band, sie heißt Sanga Sousa. Ich bin da extra hin, weil ich dachte, toll, endlich kann ich mal Sanga Sousa hören, obwohl es nicht die Sanga Sousa der 60er Jahre sind, sondern dritte Generation. Um dann am Ende meines Aufenthaltes oder irgendwie so nach 2 Monaten festzustellen, ich könnte Sanga Sousa eigentlich auch jede Woche bei Loures, das ist eine Kleinstadt im Norden von Lissabon, ich könnte die auch dort hören. Da spielen sie nämlich für die diasporische Gemeinschaft und da wird getanzt. Kostet der Eintritt auch weniger und da kommen die Leute hin. Nämlich im Beleza waren wenige Soundtomenser und Soundtomenserinnen selber anwesend. Weil die das ja sowieso jeden Samstag haben. Da heißt aber die Band anders. Da heißt sie dann nicht Sanga Sousa, sondern Legela.
Okay. Ja,
obwohl sie gleichen Bandmitglieder sind. Ne? Das ist, finde ich, auch so spannend. Und diese eben diasporischen Kulturen, die in der Stadt stattfinden, aber auch abseits des Visible, ne? Abseits dessen, was eigentlich gezeigt wird und präsentiert wird, auch für die Touristen. Tourismus ist also ein ganz wichtiges Wort.
Ganz
spielt eine wichtige
auch,
Rolle auch bei der WOMEX.
Ja.
Also immer über Nachhaltigkeit, Sustainability war so Schlagwort und Tourism und UNESCO und Förderungen und so weiter. Da gab es eben auch Roundtables dazu, also so Podiumsdiskussionen. Fand ich auch spannend zu sehen. Für Jamaika war das Bundesministerium auch dort. Also Leute, die im Bundesministerium arbeiten, weil da Reggae Weltkulturerbe ist.
Ja,
ja klar.
Und dann haben sie noch ein anderes Album dabei von einem anderen Reggae-Künstler, The Rootsman, der mir auch gleich die CD gegeben hat. Man kommt ja von der WOMEX nach Hause mit einer Reihe neuer CDs, wenn man die alle geschenkt
bekommt. Eigentlich sollte
man
mit einem USB-Stick dahin fahren, dann ziehen sie es alle auf einen USB-Stick.
Würde
aber
auch gehen, aber ich habe jetzt wieder CDs, ich höre noch CDs.
Dass anno 2022 noch da CDs verteilt werden, finde ich sehr interessant. Also ich meine, klar, also natürlich.
Geht halt schnell.
Also, aber halt auch noch CDs, so Logo, aber... Also meine Kinder jetzt nicht mehr.
Da liegen auch CDs aus. Da muss man sich so vorstellen, das sind so diese Weltmusikstände von den einzelnen Ländern, vor allem eben nach Länder eingeteilt und dann Flyers überall. Auch Flyers von Leuten, die da gar nicht sind, weil die Freunde gesagt haben, ey, promote mich auch noch auf der WOMEX, nimm meinen Flyer mit. Das heißt, ich bin wirklich mit einer Tüte voller Flyers, Visitenkarten und CDs nach Hause geflogen. Auf Kosten der Kinderkleidung meiner Kinder, die dann sowieso rausgewachsen waren, die habe ich dann zurückgelassen.
Ja, das
also man muss dann irgendwie entscheiden. Aber ich fand es sehr spannend und ich höre noch CDs und auch Schallplatten. Das muss jeder selbst wissen. Naja, auf jeden Fall sehr inspirierend, um auch neue Musik zu finden. Ne?
Total.
Mhm. Mir fällt gerade ein, also wir haben jetzt so viel angerissen, ich weiß gar nicht, aber das ist schön, ich finde es eine schöne Jahresausklangsfolge. Wir sitzen hier gemütlich mit Keksen und plauschen ein bisschen mit Barbara über ihren Aufenthalt in der WOMEX. Und wir haben viele kleine Sachen angeteasert.
Man kann an einem sehr konkreten Beispiel zeigen, was da alles mitschwingt und was da für Forschungsbereiche, Forschungsthemen
wir ploppen. Alle
ich kann gerne noch ein Beispiel geben. Also
super
das gibt
gerne.
Auch so ein bisschen Einblick in meine Forschung.
Ja.
Ich habe endlich José da Silva kennengelernt vom Label Luz Africa. der ja in Paris Cesária Évora groß gemacht hat. Also José da Silva ist der, der Cesária Évora groß gemacht hat. Cesária Évora ist wieder ein Name, der für World Music steht, ne? Wenn wir so an die frühen World Music-Künstler denken. Und dann habe ich direkt mit ihm gesprochen und gefragt, welche Rolle spielt jetzt São Tomé und Príncipe in dem Ganzen, weil die Kapverden doch sehr bekannt sind, auch ja. Kapverdische Musik ist sehr bekannt, aber beispielsweise saintomensische Musik weniger. Und auch Angola, nochmal einen ganz anderen Status. Also in Angola, es gibt so ein paar Künstler, Paulo Flores, Bonga und so weiter, die sind sehr bekannt, vor allem im portugiesischsprachigen Raum, jetzt mittlerweile auch in anderen großen Städten Europas und auch der USA, aber eben nicht so wie die Kapverden. Das hängt an Akteuren wie José da Silva, der dann sagt, ja, er war auch auf São Tomé und Príncipe und hat da sich ein paar Leute angehört, aber konnte nicht richtiges Interessantes dort finden. Also die Frage ist auch, wie wird das ausgewählt? Ne? Da werden dann so Leute gescoutet.
Ja.
Wen er angeblich groß gemacht hat, sind Kalema. Kalema ist ein Duo von São Tomé und Príncipe. Kennt ihr vielleicht sogar? Sind die jetzt so bekannt? Das kann sein.
Also in Portugal, Brasilien, wenn ich Musik höre,
sagt das was. Und das ist keine saintomensische Musik, sondern es ist Musica Sertaneja aus Brasilien, nur eben von zwei saintomensischen Musikerinnen, die mittlerweile in Portugal leben, produziert. Bekannt gemacht über José da Silva, auch über einen Wettbewerb, den sie gewonnen haben, aber von Portugal aus produziert. Da sieht man ja auch immer wieder diese postkolonialen Abhängigkeiten. Ja, und das fand ich einfach spannend, dann mit so einem Label-Vertreiber zu sprechen, der mir dann gesagt hat, er hat aber auf den Kapverden eine saintomensische Sängerin gerade an der Angel und die wird er produzieren als nächstes so auf CD. Und diese Akteure sind ganz, ganz wichtig und die trifft man halt auf der Womex.
Und das ist ein tolles Beispiel, um auch zu zeigen, wie denn letzten Endes so ein Weltmusikmarkt auch funktioniert. Mhm. Ne? Die großen Labels und die Akteure, die Geld haben, sind dann oftmals eben doch die in den reichen Ländern. Und wie du sagst, ist es dann fast so ein Scouting-System. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ob da Silva diese Musik dann, ob er sie überhaupt verstehen kann. Er wird da ja mit seinen eigenen Vermarktungskategorien und musikalischen Vorstellungen halt eben rangehen, um dann irgendwie zu entscheiden, okay, die nehmen wir mit und andere die vermarkten wir dann weltweit und andere fallen da dann durch sein Raster, was natürlich auch zu einem Teil subjektiv ist.
Und sein Label heißt jetzt Harmonia, muss ich ganz wichtig dazu sagen, wenn falls er im Internet jetzt gesucht wird, nicht unter Luz Afrika zu finden, sondern Harmonia. Mittlerweile hat seine Tochter das jetzt auch übernommen, weil er ist auf die Kapverden zurückgekehrt. Aber eben, wer setzt sich eigentlich durch? Ja? Das ist ja immer die Frage, wer wird populär? Das ist die Frage genauso Popularmusik, Klassik, überall. Das sind auch persönliche Präferenzen der Labels selber, ne, die betreiben. Dass dann José da Silva sagt, na, wieso Cesária Évora? Die hat er gehört in einem Restaurant und hat ihn an seine Oma erinnert. Also Emotionen spielen eine ganz große
persönliche
Rolle.
Persönliche Netzwerke.
Ja, ja. Aber so ein Beispiel war auch Selma Uamuse Mosambik, ein Act. Sie war toll, wie sie getanzt hat. Sie hat solche Haare. Und tatsächlich schreiben auch alle über ihre Haare. Ne? Was hat uns beeindruckt an dieser Performance? Ihre Haare.
Ihre Haare.
Und ich habe mir das angehört und darf jetzt doch behaupten, nach circa 20 Jahren Forschung und immer wieder irgendwie sich mit lusophoner Musik auseinandersetzen, habe ich so eine Listening Experience, einfach Erfahrung im Hören, dass ich mir gedacht habe, aber also es klingt nicht nach Mosambik, man sucht wieder irgendwie was lokal oder nationales. Und es hat mich auch nicht so ganz überzeugt.
Okay.
Persönlich, ne? Und dann hat mir eine Bekannte erzählt, sie hat mit Mosambikanern darüber gesprochen, haben sie auch gesagt, nee, mit mosambikanischer Musik hatte das wenig zu tun. Aber sie hatte eine tolle Bühnenpräsenz. Wohingegen Karina Gomes, Karina mit Y geschrieben, aus Guinea-Bissau.
Ja.
Das war eigentlich Jazz, was sie da präsentiert hat. Aber es war überzeugend und toll. Und jetzt bin ich tatsächlich auch so, als ob ich jetzt selber ein Label hätte und irgendwie aussuchen will, wen werde ich jetzt promoten, obwohl ich eigentlich Musikethnologin bin. Aber das war schon spannend zu sehen eigentlich, welche Rolle diese verschiedenen Dimensionen spielen. Lokalität, Präsenz, Virtuosität. Bei der Virtuosität muss ich den Namen nachher auch nochmal nachgucken. 4K heißt er, glaube ich. Der hat diese Kanun aus selber ist aus Palästina, also das nicht direkt zu senden, da muss man nochmal gucken. Der hat unglaublich virtuos auf seinem Kanun gespielt. 4K heißt er, das Nachname ist mir jetzt kurz entfallen, können wir nochmal nachgucken. Und das war eigentlich, das war auch Jazz, was er da gemacht hat auf der Bühne. Mit seinen Jazzmusikern, mit seiner Band rundherum und auf dem Kanun eine Virtuosität. Wie Solosaxophonist oder
ja, Wahnsinn.
Gitarre oder, also das Instrument ist auch über sich hinausgegangen. Man hat dann so Vorstellungen, wie muss ein Kanun klingen oder eine Sandhur oder so, der Zither, chinesische Zither auch, das sind diese Zitherinstrumente und das war nicht mehr die Zither.
Ja, Kanun ist auch ein tolles Instrument.
Deshalb, also das ist auch das, was einem dann überzeugt, so eine Virtuosität und Firka wird ja weltweit auch vertrieben.
Ja. Wir sind natürlich als Musikforschende in der glücklichen Situation, dass wir in unseren wissenschaftlichen Texten nicht unbedingt schreiben müssen, ob jetzt die Musik sonderlich qualitativ gut oder schlecht ist.
Ja.
Aber vielleicht interessant für die Leute, die uns zuhören. Ich glaube, wir haben alle auch so ein intuitives Gespür für Musik und bewerten natürlich trotzdem auch irgendwie. Auch wenn wir versuchen, das aus unserer Forschung vielleicht dann manchmal so ein bisschen auch rauszunehmen und das die eigenen Musikpräferenzen so ein bisschen auszuklammern.
Aber wir wählen unseren Forschungsgegenstand
aus, genau. Ganz genau.
Aus bestimmten
und das ist dann immer die Frage, wie sehr das Einklang nimmt in den Output in unseren beruflichen. Ne? Also wir führen diese Diskussionen seit wie langer Zeit, ziehen, dass ich sage, ihr Ethnologen habt immer diesen charming personal frame. So, ne? Also ich habe Texte gelesen von Ethnologen, die halt irgendwie schreiben, so, ja, ich finde es klasse und deshalb bin ich da jetzt am Start, so, ne, wo ich halt irgendwie als historischer Musikwissenschaftler irgendwie so denke, so, ich kann mich jetzt ja nicht hinstellen und sagen halt irgendwie, ja geil, ich stehe auf Johannes Sebastian Bach, deshalb schreibe ich jetzt was über der Quadrate.
Warum nicht?
So, ja, aber
auch,
das ist sozusagen,
also, ja, ist jetzt sich, nicht das Wissenschaftliche, aber man kann sich ja auch, man kann dazu stehen. Ne?
Aber da gibt es halt unterschiedliche Textformen.
Wobei ich die ethnologischen Texte, so wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich gar nicht so sehr so kenne. Ich habe das Gefühl, dass die meisten ethnologischen Texte, die ich kenne, zumindest sehr reflektiert mit dieser eigenen Perspektive umgehen.
Aber es gibt schon, trotzdem
es hat mit der Selbstreflexion zu tun.
Genau, also
und ich glaube, das spielt bei mir auch eine große Rolle, wie ich jetzt die WUMEX wahrgenommen habe, dass ich mich selbst als Forscherin innerhalb der lusophonen Kultur mitreflektiert habe und nachdem auch ausgewählt habe. Ich bin, zu welchen Ständen bin ich hin? Jamaika, St. Lucia, Haiti, transatlantische Beziehungen, Karibik, Inselkulturen,
natürlich,
weil ich darauf jetzt meinen Schwerpunkt lege. Und dann bin ich natürlich auch zur Schweiz, weil ich komme von der österreich-schweizerischen Grenze.
Ja.
Auch das war mal schön zu hören, was hat dann die Schweiz an Weltmusikproduktion so anzubieten. Ich verfall auch gleich in einen Akzent, wenn ich von der Schweiz spreche.
Ja.
Und dann bin ich noch bei den Österreichern vorbeigegangen, habe mich gewundert, dass der österreichische Stand so eine ganz tolle Kaffeemaschine hatte. Also auch so wieder irgendwie so.
Naja, Kaffeekultur irgendwie.
Ja. Ne? Also wer kann sich auch diese Kaffeemaschine leisten? Also man hat ja alleine schon, an wie Stände aufgebaut waren, konnte man auch ablesen, welche Länder das sein könnten.
Ja.
Spannend. Also man kann es auf vielen Ebenen sich anschauen. Filmemacher, die zu Musik Dokumentarfilme gemacht haben, waren ja da auch anwesend. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich über die verschiedenen Features gesprochen. Ich hatte mir die Features auch extra für unser Gespräch heute nochmal rauskopiert, weil ich ja nach der WUMEX, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, die WUMEX hatte eine eigene App. Das heißt, ich hatte die App auf meinem Cellphone und konnte irgendwie auswählen, welche Konferenzen gucke ich mir an, welche Live-Acts. Konnte mir jeden Tag so einen Plan machen, wie auf einer Konferenz das auch ist.
Cool.
Und wurde ständig wieder auf irgendwas hingewiesen und bekam dann auch E-Mails im Nachhinein, dass ich das jetzt bewerten muss. Welche Features fand ich besonders gut und so. Also wenn euch das interessiert, können wir uns das noch kurz angucken, was für die WUMEX selbst auch die wichtigen Features sind. Und dann wurden wir auch noch danach gefragt, welche Sektoren waren eigentlich nicht so vertreten.
Oh ja,
also da gibt es so eine Umfrage am Ende.
Das wäre interessant und damit könnte man dann ja auch die Folge so ein bisschen abschließen, weil ich glaube, wir haben Hörbeispiele, haben wir schon viel genannt. Wir werden von den Leuten, die irgendwie erwähnt wurden, schauen, dass da irgendwie auch so das eine oder andere Stück in der Spotify-Playlist ist. Literatur haben wir ein bisschen genannt, dann ist das doch ein guter Abschluss.
Nach der WUMEX haben wir dann per E-Mail eine Einladung bekommen, alle, die teilgenommen haben, die unterschiedlichen Features der WUMEX zu raten. Und ich werde das jetzt auf Englisch sagen, weil die Features auf Englisch jetzt hier angeführt waren. Daycases, Showcases, Trade Fair, Daytime Films, Opening, WUMEX Awards, Ceremony and Concert. Off-WUMEX Showcases, Conference Sessions, Mentoring Sessions, Film Library, Nighttime Films for Public Screening, also es gab wirklich auch so Kino, Networking Sessions and then the Opening, that was the Lisbon Sounds Opening, we could rate that, Club Summit und WUMEX Digital Program, das war also diese App. Nicht nur die App, Verzeihung. Ich habe noch vergessen, dass es gab die analoge Womax und es gab noch die digitale Womax.
Oh.
Das heißt, man konnte noch rundherum Womax sich über YouTube gehostete Videos angucken, zusätzlich. Also es ist eine Fülle an Programmen.
Gab es einen Womax-Podcast?
Bestimmt.
Wahrscheinlich auch. Also wenn man sich das mal anguckt, Songlines sprechen über Womax, Afropop Worldwide, also so die großen Macher der World Music, seines Journals, seines Radios, World Music Radios und so weiter. Kaum ein Phänomen, das nicht über die Womax spricht. Dann.
Es klingt fast ein bisschen überladen. Also ich will das jetzt nicht kritisieren oder so, aber ne, das muss man wirklich sehr gezielt gucken, dass man nicht irgendwann, dass der Kopf rauscht, der dann bestimmt, weil dein Kopf rauscht. Also das,
Nick rauscht nicht, weil ich war nicht bei den Ceremonies, ich war nicht bei den Awards, ich habe mich für vieles nicht interessiert dort, also sage ich euch ganz ehrlich.
Okay, du musst
ich hatte genau meinen Fokus. Ich musste jeden Tag gezielt, das gucke ich mir an und konnte mir so ein Meinungsbild machen, auch was dann mit meinem aktuellen Forschungsschwerpunkt populäre Musik aus Sound Domain Principio zusammenhängt tatsächlich.
Nächstes Jahr Galizien, sollen wir hin?
Ja,
vielleicht lässt sich das
absolut
irgendwie verbinden.
Galizien, ich wollte schon mal nach Galizien.
Findet das immer im Jahresende statt?
Oktober,
ja. Das ist schon ganz nett.
Also Lissabon war regnerisch und kühler. Es war wirklich noch schöner im September. Das nur noch schön es im Oktober ist, sei offen.
Meine lieben Freunde, wir haben gesprochen über die Geschichte der World Music. Wir haben ein Thema der Kategorisierung jetzt aufgemacht. Wir haben über Modelle der Aneignung gesprochen. Wir haben Werturteile versucht einzugrenzen. Wie geht man überhaupt mit Werturteilen um, gerade in dem Zusammenhang? Wir haben Diskurse wie Homogenisierung, Heterogenisierung angesprochen und alles ummantelt, Schirmkategorie ummantelt über Barbaras sehr, sehr emotionalen Bericht über ihren Besuch auf der Womax. Literatur haben wir jetzt gar nicht so, brauchen wir eigentlich gar nicht so jetzt am Ende setzen, haben wir ja immer zwischendurch auch so
angerissen.
Könnten jetzt noch, wir plaudern jetzt noch weiter bei einer Tasse Tee oder gehen jetzt alle nach Hause in unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Oder es ist ja fast schon Weihnachten.
Es ist ja schon Weihnachten.
Mir fällt nichts mehr dazu ein. Wir müssen jetzt hier irgendwo einen Schlusspunkt setzen. Ich glaube, wir haben vieles angerissen. Wir haben eigentlich Folgenvorschläge fürs ganze nächste Jahr jetzt gesammelt.
Ja. Barbara, dir danke ich ganz, ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist.
War sehr nett bei euch. Also hat Spaß gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns total gefreut, das Jahr mit dir hier abschließen zu können. Ich würde dir gern das letzte Wort geben, wenn du noch etwas sagen möchtest.
Ja, wir haben so ein bisschen über einen Titel nachgedacht, wie wir dieses Feature nennen. Ne? Irgendwie Lissabon Global, Womax. Ich überlasse das euch jetzt hier, so einen Titel zu finden. In dem Sinne, ich wünsche allen schöne Weihnachten.
Ja, genau.
Und bis demnächst.
Bis nächstes Jahr.
Bis bald. Ciao, ciao.